Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das ist schön zu sehen von hier aus, wie ihr da beim Musizieren die Plätze tauscht und die Instrumente hin und her. Das sieht alles so leicht aus. Und ich habe mal gehört, wie schwierig es sein soll, etwas leicht aussehen zu lassen. Vielen, vielen Dank. Ja, wir treffen uns hier zum Christi Himmelfahrtsfest und eigentlich hätte ich gedacht, wir werden so wenige sein, dass wir einen Stuhlkreis bilden können und wir einfach so ein bisschen reden können. Jetzt sind wir ja doch viele und können uns miteinander aneinander erbauen. Christi Himmelfahrt ist ja ein Fest, von dem wir jetzt schon einiges gehört haben, das so seine Schwierigkeiten hat. Es liegt zwischen den Festen, es ist theologisch gar nicht so leicht festzuhalten, was denn das Besondere ist, weil viele Dinge natürlich in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus schon geschehen sind. Ich persönlich habe auch eine ganz schwierige Geschichte mit diesem Fest, denn ich brauchte viele Jahre zu erfahren, dass es das gibt. Ich kannte nur Vatertag. Ich kannte nur Vatertag und damit muss ich eine Geschichte erzählen, damit ich sie auch einmal los bin aus meinem Herzen. Ich muss so um die 7 Jahre alt gewesen sein. Dort war ich mit meinem Bruder im Dorf unterwegs, mit kleinen Fahrrädern. Wir waren alleine unterwegs. Das konnte man früher. Geht vielleicht heute auch, aber heute gibt es mehr Ängste. Wir waren unterwegs im Dorf und plötzlich hörten wir lustige Geräusche und dachten, was ist denn da? Ach, da sind ja lustige Onkels. Und die haben einen Bollerwagen dabei und die sind so lustig und das sind doch meine das sind doch die Väter von den Nachbarskindern. Ups, mein Vater ist auch dabei. Die sind aber sehr lustig. Warum können die denn nicht laufen? Was ist denn mit denen? Die stolpern ja. Dann kamen die auf uns zu und das war eine wirklich beängstigende Erfahrung. Diese Männer, die ich als vernünftige Väter kannte, als Respektsperson, vollkommen ja, strunzenvoll, sternhagelvoll, dun, dicht wie die Nattern da zu sehen, das war wirklich, wirklich schlimm. Wie so Alkoholzombies kamen die auf uns und versuchten uns, freundlich, aber total lallig zu begrüßen. Wir hatten nur Angst. Mein Vater hat uns gesehen, hat sich dann durch seinen Alkoholnebel irgendwie durchgetastet, hat uns dann, so ernst er konnte, verboten, hier zu bleiben. Wir sollten nach Hause gehen. Das war eine ganz verstörende Erfahrung mit Vatertag, mit dem depersonalisiert werden von Menschen durch Drogen. So habe ich es damals nicht formuliert, aber war blöd. Und dann brauchte ich wirklich Jahre, Jahrzehnte, um rauszukriegen, nee, das ist ja eigentlich Christi Himmelfahrt. Und auch so brauchte dieses Fest Christi Himmelfahrt in der Christenheit einige Zeit, um sich zu lösen. Man musste wirklich gut drüber nachdenken, was ist eigentlich Ostern, was feiern wir, wie feiern wir das, in welcher Gegend feiern wir das. Und tatsächlich ab 383 findet man die erste urkundliche Erwähnung eines eigenen Christi Himmelfahrts. Festes. Schauen wir uns die Szene doch mal auf unsere Art und Weise an. Lukas 24, wir finden also zwei Berichte im Neuen Testament und einige Erwähnungen, aber vor allem bei Lukas finden wir Hinweise. Wir schauen uns im Wesentlichen diesen Text an und werden dann ein bisschen weitergehen. Er, damit ist natürlich Jesus gemeint, führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Wo befinden wir uns? Die Situation ist hoffentlich ja vielen klar. Jesus ist gekreuzigt worden, er trägt die Schuld der Welt, wie einst der Opferlämmer im Tempel. Wie die Sündenböcke des jüdischen Volkes stirbt er am Kreuz. Er stirbt stellvertretend für dich, stirbt stellvertretend für mich, stirbt meinen und deinen Trennungstod von Gott, schenkt mir sein Leben, stirbt meinen Tod. Dieser wundervolle Wechsel, dieser wundervolle Tausch. Er ist das ultimative Opfer. Gott nimmt dieses Opfer an, sonst wüssten wir gar nicht, dass wir versöhnt sind. Er nimmt dieses Opfer an und bestätigt dieses Opfer auch in der Auferstehung Jesu von den Toten, in der Auferweckung Jesu von den Toten. Die Auferweckung Jesu von den Toten ist also bildlich gesprochen, wir werden heute manchmal von Bildern reden, der Quittungsstempel auf dem Anspruch von Jesus, der Messias zu sein. Die Auferstehung Jesu ist sozusagen der Bestätigungsstempel von Gott. Tack, tack. Das stimmt, was er gesagt hat. Der Anspruch Jesu, das Lamm zu sein, das ist berechtigt. Jesus zeigt sich 40 Tage lang als der Auferstandene seinen Jüngern, bis er dann in Richtung Ölberg, Bethanien einen Weg antritt und dann vor den Augen der Jünger verschwand. Er hob die Hände auf und segnete sie, lesen wir in unserem Text. Das ist das einzige Mal, dass wir davon lesen im Neuen Testament, dass Jesus wie ein Hohepriester, wie ein alttestamentlicher Hohepriester die Hände hebt und Gott und das Volk segnet. Das wird kein Zufall gewesen sein. Er handelt quasi als Hohepriester vor Gott. Im Hebräerbrief wird das dann natürlich später aufgegriffen, ganz viel. Jesus verabschiedet sich als Segnender von den Jüngern. Wäre ja auch gewesen, er verabschiedet sich als der Nörgelnde, als der Mahnende, als der auf das Hinweisende, was noch nicht fertig ist. Oder eine Bucketlist hinterlässt, macht bitte das, das, das. Nee, Jesus geht von ihnen als Segnender. Und das ist wirklich so schön. Nie wieder würden die Jünger auf Erden ihn wieder so sehen. Nie wieder. Das ist ein endgültiger Abschied. Auf diese Art und Weise, mit seinem verwandelten Auferstehungsleib, mit den Malen der Kreuzigung an seinen Händen, so würden die Jünger ihn nie wieder sehen. Und das gilt auch für uns. Himmelfahrt ist in gewisser Form auch für uns ein Abschied von einer Hoffnung. Nämlich auch wir werden Jesus, so wie er auf Erden gewesen ist, nicht sehen. Nie wieder werden Jünger ihn auf diese Art und Weise sehen. Die Zeit der unmittelbaren, der Erfahrung Jesu durch die Sinne, die ist vorbei. Wir werden ihn sehen mit anderen Sinnen, aber diese Phase der Weltgeschichte ist vorbei. Und das gilt es zu akzeptieren. Er ist nicht mehr hier. Punkt. Er ist dort. Ja, wir sind nicht alleine. Er schickt uns den Tröster, den Heiligen Geist. Wir sind nicht alleine, keine Angst, das wisst ihr ja auch. Aber so werden wir ihn und niemand sonst ihn wieder sehen. Denn er fuhr auf gen Himmel, Vers 51. Ach, Sprache, ne? Er fuhr auf gen Himmel. Was habt ihr denn jetzt für ein Bild im Kopf in dem Moment? Welche Illustration taucht dann auf, wenn ich auch sage, er fuhr auf gen Himmel? Also ich habe jetzt ein Lenkrad symbolisiert, aber das muss ja, ist ja kein Auto, oder? Ich persönlich kann nicht anders, wenn ich nicht drüber nachdenke, mir Jesus als eine superheldenähnliche Gestalt vorzustellen, die durch ein Geistloch verschwindet, vielleicht in so einer Pose. Das ist natürlich alles kulturell gewachsen. Vor 200 Jahren hätten Menschen sich diese Pose nicht dargestellt, die klassische Superman-Pose. Wir haben also immer kulturell gewachsene Vorstellungen. Mit ausgebreiteten Armen, mit einem Arm, Jesus als Superman, Jesus als Iron Man, als Captain Marvel. Unsere Vorstellungswelt ist, und das ist nicht schlimm, wir müssen es nur wahrnehmen, immer kulturell gebunden und sie ist zurzeit eben marvelisiert durch die Marvel-Superhelden. So kann man sich das vorstellen. Ich habe beim Netz geguckt und ich blende es nicht lange ein, ich kann gar nicht sehen, ob ihr es seht. Ich habe hier so einen Superhelden-Jesus. Ich kann nicht sehen, was ihr seht. Seht ihr einen Jesus mit Sixpack? Ja. Das ist faszinierend und zutiefst abstoßend. Beides. Das nächste Bild bitte auch. Also für diejenigen, die das jetzt auch nicht sehen können, hier hat ein Künstler Jesus dargestellt in Superhelden, in Sixpack-Pose. Das ist ein grobes Missverständnis dessen und der steigt dann auf, das Bild ist auch überschrieben, Aufstieg, also Himmelfahrt Christi, also Jesus als Superman. Können wir es mal wegmachen, das ist wunderbar, das verklebt nur unsere ästhetischen Vorstellungen. Jesus donnert eben nicht machtvoll in den Sky, würden wir auf Englisch sagen, sondern er wird aufgenommen in den Heaven. Im Englischen gibt es zum Glück zwei Begriffe. Sky ist das, wo man hinfliegen kann, man ändert nur seine Höhe auf dem Planeten. Und Heaven ist eben die Welt, die Sphäre, der Ort Gottes. Jesus wird aufgenommen in den Heaven. Jesus verlässt die irdische Sphäre, in die er als ein Akt der Selbsterniedrigung freiwillig gekommen ist, hineingeboren wurde. Er betritt jetzt wieder die Sphäre des lebendigen Gottes. Eine Sphäre, die kein Mensch von sich aus betreten kann. Man kann nicht einfach höher gehen und ist dann bei Gott. Im Englischen wird dieser Tag deswegen auch Ascension Day genannt, Aufstiegstag. Aufstiegstag. Preußen-Münster, also auch wird vielleicht beim nächsten Spieltag, ich kenne mich da nicht so ganz gut aus, aber vielleicht feiern wir auch einen Ascension Day an der Stelle. Aufstieg, Verlassen der niederen Sphäre. Jesus steigt in die Sphäre Gottes auf, er wird emporgehoben und das ist vielleicht auch die bessere Übersetzung als fuhr auf. Das klingt immer nach so einem kleinen Auto. Gott, sein Vater, erhebt ihn wie ein Souverän, ein Monarch, einen Rangniedrigen erheben würde. Jesus wird erhoben an die Seite Gottes, er wird intronisiert, er wird auf den Thron gesetzt. Deswegen beten wir im Vater unser. Er, Jesus, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus ist König, er ist intronisiert, auf den Thron gesetzt. Und diesen Gedanken, dass Jesus König ist, der ist uns aus dem Neuen Testament vertraut. Jesus antwortete in Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Hier aber merken wir deutlich, der Begriff König, der schillert so ein bisschen, wie so ein Bild, das man drehen kann, so ein Vexierbild. Pilatus missversteht Jesus, indem er diesen Titel rein politisch deutet. Der Anspruch Jesu, König zu sein, wie schon von Gott im Alten Testament immer wieder gesagt, Gott ist König. Dieser Anspruch war und geht weit über weltliche Politik hinaus. Jesus ist die alte Kirche hat das so genannt, der Pantokrator, der Herrscher über alles und jeden. Er ist Herr der Herren, König der Könige. Und das ist der Titel, den er auch trägt, den das Lamm trägt in der Offenbarung des Johannes. Denn es, das Lamm, ist Herr der Herren und König der Könige. Jesus ist intronisiert. Und das ist kein demokratischer Titel. Er ist nicht gewählt, er ist kein Minister, kein Kanzler oder Präsident, sondern Monarch. Sehr reaktionär aus heutigem politischen Verständnis. Aus der Zeit gefallen. Wenn wir an einen König denken, dann denken wir doch auch an eine Burg, ne? Und wenn ich an Burg denke, dann denke ich an wen? Hamburg. Ja, dann denke ich an Hamburg. Und dann denke ich an Zinnen und Schießscharten. Und dann denke ich an eine Königin und an Prinzessin und an eine Krone mit Zacken und schöne Gewänder. Und dann denke ich an Ritter und edle Rösser und Schwerter und an Drachen und Zauberer. Ja? Also König ist komplett romantisch überkitscht bei uns, wenn wir vom König denken. Aber das ist Romantik. Das ist 19. Jahrhundert. Also die Romantik sehnt sich zurück in eine Zeit, von der sie dachte, dass alles gut wäre. Und die Zeit war nie so. Das, was die Romantik erträumt hat, hat es nie gegeben historisch. Das ist Fantasie. Das ist schön. Wenn wir von König Jesus lesen, beten, singen, dann müssen wir diese Bilder aus dem Kopf bekommen. Beziehungsweise wir müssen uns wieder bewusst werden, dass es eben Bilder sind, die die Wirklichkeit Jesu und die Wirklichkeit unserer Welt andeuten umschreiben, so gut das eben geht. Es sind Denkhilfen, das auszudrücken, was im Letzten nicht hundertprozentig ausdrückbar ist. Jesus ist König, ja, das ist biblisch. Er ist aber kein romantischer König eines disneyhaften Märchenreichs. Er ist König, der dazu eingesetzt wurde, der intronisierlich war. Damit hat man auch den Kaiser, den weltlichen Kaiser bezeichnet. Das Wort ist Kyrios. Jesus ist der Kyrios. Das ist in sich schon toll. Paulus nimmt ein Wort aus der damaligen Umwelt und sagt, Jesus ist der Herrscher, der Kaiser über alles. Besonders toll wird es aber dadurch, wenn wir uns daran erinnern, wenn Juden der damaligen Zeit Altes Testament gelesen haben, dann haben sie das in der Regel auf Griechisch gelesen und gar nicht auf Hebräisch, in einer griechischen Übersetzung. Und überall, wo dieser heilige Gottesname JHWH steht, wo es in der Lutherbibel mit Herr ausgedrückt ist, wenn damalige Juden das gelesen haben, dann haben sie die griechische Übersetzung gelesen. Das war Kyrios. Also in diesem Wort, Jesus ist der Herr, der Kyrios, überschlägt sich alles. Dann heißt es eigentlich, Jesus ist die Verkörperung JHWHs, des lebendigen Gottes. Und er ist der Herrscher über alles und jeden. Ist der größte denkbare Anspruch, der größte denkbare Titel, den man Jesus geben kann. Dem kleinen nazarenischen Zimmermannssohn, der erhoben wird, der Sohn ist von Ewigkeit her. Mir ist gegeben, sagt Jesus deswegen in Matthäus 28, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist erhoben. Im Psalm 110, und damit enden wir auch diesen kleinen Ritt durch diese verschiedenen Nachweisstellen, haben wir den Psalm, der im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird. Psalm 110. Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Der Vers wird am Neuen Testament am häufigsten zitiert. Gott, der Herr, spricht. Das ist total missverständlich. Ich versuche es einmal zu erklären. David spricht hier Gott, der Herr, und damit ist jetzt mit dem Herrn, ist jetzt JHWH, der heilige Gott gemeint. Adonai, der heilige Gott. Der heilige Gott sprach zu meinem Herrn. Welcher Herr kann denn jetzt gemeint sein? Ein Herr von David, denn damit ist Jesus gemeint, so die christliche Auslegung. Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Der ewige Gott spricht zu Christus, erhebe dich an meine Seite, werde intronisiert. Gott teilt und delegiert die Herrschaft mit seinem Berufenen, mit seinem Christus. Sag mal, ist das nicht gefährlich, was wir hier gerade denken oder was wir folgen? Jemand neben Gott? Ist das nicht ein ungeheurer Gedanke? Ist das nicht für uns und erst recht für damals jüdische Gläubige ein Gedanke, der an Gotteslästerung grenzt? Ist der Gedanke, dass im Himmel auf dem Thron Gottes jemand neben dem Thron sitzt, nicht eine Verletzung der Überzeugung, es gibt nur einen Gott? Offenbarung 22, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Moment, ist das ein Doppelthron? Das ist ungeheuer. Das ist ungeheuer, und es gibt Stellen in der Heiligen Schrift, in der deutlich wird, ja, aber mit dieser Ungeheuerlichkeit wird versucht, etwas auszudrücken, dass Christus, der Sohn von Ewigkeit her, eben eine ungeheure Position am Herzen Gottes hat. Ich spule mal vor. Wir befinden uns an einer Stelle, die ganz, ganz interessant ist. Einige würden sagen, Herr Holger, das ist nicht interessant, das ist verwirrend und komisch. Ja, das stimmt. Ich will euch recht geben. Man könnte dazu mal ein Pumpernickelabend machen, nämlich ein Oxforder Judaist, Peter Schäfer, ich erzähle euch nur den Grundgedanken und die Folie müssen wir nicht zeigen, der hat gezeigt, dass das Judentum zur Zeit Jesu in seinen Randströmungen den Gedanken, dass jemand erhöht wird an die Seite Gottes und damit quasi Gott nicht nur monotheistisch, sondern trinitarisch gedacht werden kann. Wir glauben ja an Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass das etwas Denkbares war. Das ist sehr, sehr faszinierend. Jesus wird auf den Thron gesetzt von Gott dem Vater. Gott ist dreieinig und Himmelfahrt ist insofern auch ein Dreieinigkeitsfest. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns auf so unterschiedliche Art und Weise begegnen kann. Als Gott der Vater, als Gott der Sohn und als Gott der Heilige Geist. Ein letzter Gedanke, bevor wir praktisch werden. Denn es ist ja immer die Frage, was heißt denn das praktisch für mich? Als er das gesagt hatte, lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 9, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf. Weg vor ihren Augen. Auch da meine Frage wieder, was stellt ihr euch denn in dem Moment vor, wenn da steht, da war eine Wolke? Bestreibt Jesus eine himmlische Wolke wie ein Alien Commander ein Raumschiff und düst davon? Wir lesen sehr Ähnliches von der Aufnahme des Henoch und von Elia, der in einem feurigen Wagen zum Heaven emporfuhr. Wo kommt denn Wolken noch vor in der Heiligen Schrift? Bei der Wüstenwanderung, sehr gut. Da ist eine Wolke, die zeigt den Weg, die Wolkensäule. Bei der Einweihung des Tempels, da ist eine Wolke im Tempel, sodass die Priester nicht mehr dazukommen können, weil die Wolke, die Anwesenheit Gottes, den Tempel so erfüllt. Richtig. Bei der Verklärung Jesu auf dem Berg, als wir die Stimme hören, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Die Wolke steht oft in der Heiligen Schrift für die Anwesenheit Gottes, für die Schechinah, für die heilige, erschütternde Anwesenheit des lebendigen Gottes und in den Dimensionen dieser Welt. Da schildert die Heilige Schrift häufig etwas von einer Wolke. Die Anwesenheit Gottes in dieser Welt wird durch die Wolke angezeigt und verhüllt. Gleichzeitig angezeigt und verhüllt. Und wenn Jesus von einer Wolke aufgenommen wurde, so unser Text, dann ist das der Versuch auszudrücken, dass Jesus die Dimension der geschaffenen Welt verlässt und in die Sphäre des lebendigen Gottes eingeht. Jesus reist nicht in einem Gespinst aus Wasserdampf nach oben, sondern er nimmt seinen Platz ein an der Seite des dreieinigen heiligen Gottes. Was habe ich denn davon? Darf man ja fragen, ne? Nebenbei glaube ich, dass nicht jede Predigt praktisch sein muss. Hauptsache, sie ist wahr. Aber natürlich ist die Frage berechtigt, auch unbedingt. Was habe ich davon? Habe ich mich auch gefragt. Und ich möchte drei Dinge aus meiner persönlichen Perspektive zum Schluss skizzieren. Erstens, was habe ich davon? Wenn Jesus der erhöhte König ist, dann gehorche ich ihm. Dass Jesus König ist, heißt für uns rein einfach geschlussfolgert, dass wir Untertanen sind, Gefolgsleute. Wenn ihr es mittelalterlich haben wollt, Lehnsleute. Ihr habt ein Lehnseid geleistet. Was Jesus sagt, was wir von ihm in der Heiligen Schrift lesen, ist nicht ein buntes Potpourri von Vorschlägen oder Möglichkeiten, sondern es sind autoritative Weisungen. Jesus weist uns an, barmherzig zu sein. Jesus weist uns an, die zweite Meile mitzugehen, einander zu vergeben, dem Kaiser zu geben, was dem Kaiser gehört, aber auch Gott zu geben, was Gott gehört. Jesus trägt uns auf, tapfer zu sein und ihm auch in Verfolgung und Schmach treu zu bleiben. Jesus spricht und wir folgen, so gut wir es gehört haben und so gut wir können. Zweitens, wenn Jesus der erhöhte König ist, dann kennt der Himmel meine Not. Eins, was ganz wichtig ist, der Erhöhte ist immer auch der Gekreuzigte. Bei der Begegnung mit Thomas, der erhöhte Jesus Christus, hat die Wundmale, er trägt die Wundmale, die sind nicht plötzlich weg. Das Lamm in der Offenbarung des Johannes steht da und wir finden das Wort wie geschlachtet. Jesus vergisst nicht, wie es ist, Mensch zu sein. Die Erfahrung des Begrenztseins, des Nicht-Alles-Wissens, des Orientierungslosseins, das geht nicht verloren. Der himmlische Thron weiß um deine Not, um deinen Zweifel, vielleicht auch um deine angefochtene Gottesbeziehung. Im Himmel ist bekannt, wie es dir geht. Bei der Geburt Jesu kommt der Himmel auf die Erde. Bei der Himmelfahrt Jesu kommt die Erde in den Himmel, um es mal in dieser Formel auszudrücken. Bei der Geburt Jesu kommt der Himmel auf die Erde, bei der Himmelfahrt Jesu kommt die Erde in den Himmel. Ja, Gott ist ewig und er ändert sich nicht. Und dennoch, mit der Erhöhung seines Christus an die Seite Gottes, wird die Erfahrung, wie es ist, ein Mensch zu sein, Teil des Erfahrungsschatzes des lebendigen Gottes. Daher können wir jetzt beten, voller Zuversicht, weil Gott unser Leben kennt, unsere Not kennt, vielleicht auch Einsamkeit kennt. Und wir beten auch zu Recht zu Jesus, denn er ist voller Recht die richtige Adresse. Er regiert ja. Drittens, wenn Jesus der erhöhte König ist, dann finde ich Mut. Dann finde ich Mut. Die Geschichte ist legendär, aber scheint relativ wenig gelogen zu sein. Man erzählt sich von dem großen oder bekannten Schweizer Theologen Karl Barth. 1968 ist er verstorben und es soll ein Telefonat gegeben haben mit seinem guten Kumpel, Freund und Lebensgefährten über viele Jahrzehnte, Eduard Thurneisen. Und da soll er, die letzten Worte am Telefon vor seinem Tod sollen gewesen sein, ja, die Welt ist dunkel, nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Es wird regiert, vom Himmel her. Das war 1968, 56 Jahre her. Welche Städte tauchen auf? Moskau, Washington, Peking. Das ist, als wäre es gestern oder heute an der Stelle. Es wird regiert. Wenn Christus der erhöhte König ist, dann bekomme ich Mut. Mut zum Engagement für die Dinge, die ich richtig und wichtig finde. Ich bekomme Mut zum Widerspruch und gar Mut zum Leiden um Christi willen. Jesus ist der Herr. Er ist erhöht, intronisiert. Ich bekomme Mut. Ich habe noch ein Gebet gefunden, damit möchte ich aufhören. Es ist ein Liedvers von Anne Lüthers. Ich habe es auch aus dem Kontext gerissen. So schön. Himmelssüchtig möchte ich sein und doch mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Die Ewigkeit schmecken und doch die Zeit auskosten. Himmelssüchtig möchte ich sein und doch mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Die Ewigkeit schmecken und doch die Zeit auskosten. Dazu segne uns der lebendige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.